Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und auch das, was du beschrieben hast von deinem Prozess, ist gar nicht so selten. Dass es um die Frage geht, soll ich mich trennen oder nicht? Und man erhebt das innere Team und da sind erstmal nur Teile, die sagen ja. Und man denkt, gut, wenn das alle wären, dann wärst du nicht hier. Und meine Erfahrung ist, vielleicht gibt es ab und zu Ausnahmen, wenn es um Konflikte gibt, die sachlich sehr schwierig sind. Aber in allen Punkten, die uns wirklich beschäftigen, sind im Untergrund innere Kinder beschäftigt, weil sonst kriegen wir es hin. Und selbst wenn wir ganz perfekt sind, können wir trotzdem angegriffen werden. Und sei es, weil die anderen neidisch sind. Ne? Also da merkt man, dass das auch ein bisschen magisches Denken ist. Und es kann Wächter geben, die sind oft sehr früh entstanden, die schlicht dafür sorgen, dass wir nichts mehr fühlen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie tickt mein inneres Team? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und psychologische Psychotherapeutin Dagmar Kumbier eingeladen. Zur Person. Dagmar Kumbier ist Diplompsychologin, Geisteswissenschaftlerin und als psychologische Psychotherapeutin in Hamburg niedergelassen. Sie war Mitarbeiterin von Friedemann Schulz von Thun an der Universität Hamburg und als Psychotherapeutin in Kliniken tätig mit dem Schwerpunkt Traumatherapie. Heute leitet sie das Institut für integrative Teilearbeit in Hamburg, ist Lehrtrainerin am Schulz von Thun Institut und als Dozentin, Supervisorin und Lehrtherapeutin in der Aus- und Weiterbildung von Psychotherapeuten tätig. Zu ihrem Buch: Wie dein inneres Team tickt, innere Anteile verstehen, Ressourcen aktivieren, Konflikte lösen, erschienen im Klett-Cotta Verlag mit Online-Materialien. Das Thema inneres Kind ist inzwischen in aller Munde. Oft geht es dem inneren Kind nicht gut, so viel ist bekannt. Man muss sich um das Kind kümmern, wenn es uns gut gehen soll. Stimmt. Nur gibt es dabei leider einige Komplikationen. Denn wenn wir das versuchen, werden wir merken, dass wir es nicht nur mit einem inneren Kind zu tun haben, sondern mit einer ganzen Geschwisterschar. Und wir werden zusätzlich viele unterschiedliche andere Anteile in uns finden. Alle zusammen bilden ein komplexes System, unser inneres Team. Dieser Ratgeber zeigt anschaulich, wie das innere Team tickt und gibt den Lesenden zugleich Anregungen, wie sie Zugang zu ihren Teammitgliedern bekommen und besser verstehen können, was in ihnen los ist. Sie erhalten wertvolle Hilfestellungen, um ihr Team zu mobilisieren, innere Anteile zu versorgen und innere Konflikte nachhaltig zu lösen. Ich kann sagen, das innere Team ist für mich eines der wertvollsten Coaching-Methoden. Ich darf ja stolzer Besitzer einer Skizze von einem inneren Team von Friedemann Schulz von Thun sein. Und jetzt freue ich mich, eine langjährige Begleiterin und Mitautorin von ihm hier vor mir sitzen zu haben. Herzlich willkommen, liebe Dagmar.
Herr Danny.
Liebe Dagmar, ich habe jetzt ein, zwei kurze Worte für dich gefunden, aber du hast ja schon ein reichhaltiges Leben hinter dir. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ich bin leidenschaftliche Psychotherapeutin und Dozentin. Also ich bringe das, was ich selber mache oder was wir machen, meine Kollegen und ich auch anderen bei. Und das ist ein ganz wichtiger Kern. Und was darin von mir drin ist, ist ein großer Wunsch, Menschen zu verstehen, sowohl mich als auch andere. Das ist mir nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden, das ist erarbeitet. So. Und immer wieder neu zu gucken, also immer wieder auch neu zu gucken, was habe ich noch nicht verstanden, oder in der Therapie zu gucken, was ist hilfreich und wo hakt auch was, wie kann ich was weiterentwickeln, das motiviert mich sehr. Und was mich geprägt hat, glaube ich, ist, dass mir das eben alles nicht in die Wiege gelegt worden ist, sondern dass es wirklich ein Suchprozess war. Und das heißt, diese Suchenergie, die ist ein wichtiger Teil von mir. Und das andere ist, dass ich immer wieder sehr viel Glück hatte, erstens wunderbare Menschen zu treffen und das auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Also angefangen von meinem Mann über einen Mönch, der sehr prägend war, und immer wieder auch Lehrer oder Therapeutinnen und Therapeuten, die mich sehr geprägt haben. Einen davon hast du schon genannt, nämlich Friedo Schulz von Thun. ne, aber auch im psychotherapeutischen Bereich. Das hat mich, glaube ich, dazu gemacht, zu der gemacht, die ich heute bin, beruflich und privat.
Matthias Ohler vom Karl-Auer Verlag sagt immer über bestimmte Konzepte de Tooligans. Das heißt, dass es ganz viele Tools und Werkzeuge gibt und manchmal verliert man sich so ein bisschen in dem Nutzen der Werkzeuge und verliert dann den Menschen aus dem Fokus. Und ich kenne ganz viele Tools, aber eins nehme ich tatsächlich sehr häufig immer wieder, erst vorgestern bei einem Coaching von einem Kickbox-Weltmeister, nämlich das innere Team. Und du hast ja nun auch schon dazu publiziert, was ist für dich das innere Team und wie würdest du das den Zuhörern erklären, die es noch nicht kennen?
Ich finde, um mal direkt mit in der Einleitung anzusetzen, ich finde, das innere Team ist viel mehr als nur ein Tool. Es ist auch eine Haltung und daran liegt für mich ein Großteil seiner Kraft. Es ist auch Tool, es sind ganz viele Methoden da drin, dazu kann ich auch noch ganz viel sagen. Aber ich finde, das Wichtigste daran ist, dass alles, was wir mit dem inneren Team machen, von einer Haltung geprägt ist, ne? Und von einer Haltung der Freundlichkeit, nämlich jedes innere Teammitglied ist wichtig, jedes hat gute Gründe, jedes verdient Respekt. Und das ist, glaube ich, das, was das innere Team prägt. Und egal, was wir machen, das vermitteln wir immer mit. So, und das macht es, glaube ich, so kraftvoll. Und das innere Team zu vermitteln, ist überhaupt nicht schwer, weil es überall in der Welt Anknüpfungspunkte gibt. Weil das wissen wir eigentlich. Also wenn es um einen Konflikt geht, dann hat man in der Regel einen, der sagt, das musst du ansprechen, das geht doch so nicht. Und andere sagt, lieber keinen Konflikt. Oder die Weltlage. Da haben wir wahrscheinlich die meisten von uns einen ängstlichen Teil, vielleicht aber auch einen zuversichtlichen, einen wütenden, einen, der sagt, ach, mal gucken, ob es wirklich so schlimm wird. Also, dass wir sehr unterschiedliche innere Anteile haben im Grunde jeder Situation, das erleben wir täglich. Also von daher, die Anknüpfungspunkte liegen gewissermaßen auf der Straße oder am Tisch.
Lass uns aber nochmal, also du hast gesagt, wir fangen mit der Haltung an sich an. Aber kannst du das Konzept nochmal mit eigenen Worten bestellen der inneren Anteile, die sich noch nicht damit beschäftigt haben? Ich weiß, hier sind viele sehr geschulte Zuhörerinnen, aber die, die jetzt hören, inneres Team, was soll denn das überhaupt sein?
Ja, beim inneren Team gehen wir im Grunde von einer Analogie aus. Wir gehen davon aus, dass unser Innenleben, unsere Psyche nach den gleichen Prinzipien passiert wie auch Gruppen oder Familien. Und wenn wir auf eine Gruppe gucken oder auf eine Familie gucken, dann wissen wir eigentlich, was dazu führt, dass es schwierig wird und was es gut wird. Wir wissen, dass eine Gruppe oder eine Familie brauchen ein freundliches Klima. Wenn man sich da gegenseitig niedermacht oder jemand nicht zu Wort kommt oder alle sich gegen einen verbünden, dann ist das Klima schlecht. Dann fällt jemand raus, dann blockiert man sich. Das wissen wir eigentlich. Wenn wir auf Teams oder Familien gucken, dann wissen wir eigentlich auch, jeder hat gute Gründe, jeder hat seine Würde, jeder verdient Respekt. Also wir verhalten uns nicht immer so. Das soll nicht heißen, dass wir es immer können, aber wir wissen es eigentlich. Und der Grundgedanke beim inneren Team ist, dass es innen genauso. Auch in uns haben wir sehr verschiedene innere Anteile. Manche mögen wir auch nicht, manche sind zerstritten. Und die Grundidee ist, da gelten die gleichen Prinzipien. Auch da, wenn die zerstritten sind und sich abwerten, herrscht ein schlechtes Klima, dann geht es uns nicht gut. Dann sind wir auch nicht gut aufgestellt, um nach außen gut zu reagieren. Also es geht darum, jedem einen Platz zu geben zu können, sich um Teile kümmern zu können, denen es schlecht geht, trösten zu können, heilen zu können. Es geht darum, Konflikte klären zu können. Das ist der Grundgedanke. Und der Gedanke, den ich noch finde, ist, es ist nicht nur ein Team. Team ist ja, das ist das Wort von Frido, das stammt aus dem Arbeitskontext, sondern spätestens dann, wenn wir mit dem inneren Team Richtung Psychotherapie gucken, dann ist das bessere Bild eigentlich eine Familie. Denn im inneren Team sind auch Kinder, die sind, das hast du auch schon erwähnt in der Einleitung, die sind also unterschiedlich alt. Und wir müssen mit Kindern anders umgehen als mit Erwachsenen, beziehungsweise das sollten wir, um denen gerecht werden zu können. Und die Idee ist, der Umgang mit dem inneren Team ist gut, wenn ich mich allen zuwenden will und wenn jeder Teil seinen Platz findet und darum auch alle im Boot sind, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen oder Herausforderungen zu bewältigen.
Du hast das Buch ja jetzt gar nicht unbedingt für Coaches, Trainer und Therapeutinnen geschrieben, sondern für die Selbstanwendung. Was ich ja nochmal als eine besondere Herausforderung empfinde. Wie würdest du sagen, wie kann man jetzt an das Thema rangehen? Das heißt, jemand sagt jetzt, okay, ich habe gerade einen inneren Konflikt, ich weiß nicht, ob ich ich nehme mal einen Berufskontext, der ist nicht so belastet vielleicht, wechsle ich jetzt den Job, gehe ich in die Selbstständigkeit oder nehme ich die Führungsposition an? Wie würdest du dann jemandem erklären, wie er mit dem inneren Team arbeiten kann oder mit der inneren Familie arbeiten kann, um für sich eine Entscheidungsklarheit zu finden?
Der eine Punkt, der eine Strang ist, erstmal zu gucken, wer meldet sich da eigentlich? Wenn es um die Frage geht, will ich meinen Job wechseln oder nicht? Und wohin will ich eigentlich? Sich an den Raum zu nehmen, wirklich alle inneren Anteile vielleicht auch mal aufzumalen. Ne? Dazu gibt es ja auch eine Anleitung, dass ich mir wirklich die Zeit und die Ruhe nehme, mal zu gucken, wer meldet sich da eigentlich? Und welche Teile wollen eigentlich wechseln und warum? Welche auch nicht? Vielleicht gibt es auch leise im Hintergrund, vielleicht gibt es auch einen, ich traue mich nicht, dann kommt raus, wenn ich mich selbstständig mache, dann kommt raus, eigentlich kann ich gar nichts. Ne? Das sind ja Teile, die melden sich vielleicht eher ein bisschen später. Also erstmal alle zusammenzusammeln, weil die mischen alle mit. Und der zweite Punkt, und das läuft immer so mit, dann sind wir wieder beim Thema Haltung, die alle anzugucken und zu versuchen, einen Kontakt zu denen aufzubauen. Denn wenn ich einige ablehne und die nicht ins Boot kriege, sind die trotzdem wirksam. Also das läuft immer mit. Das eine ist die Technik, die mal aufmalen, um mal zu gucken, was genau motiviert die eigentlich und dann zu gucken, überlegen, wie kann ich mit denen ins Boot kommen, wie kann ich deinen Konflikt auch klären. Und das andere ist zu gucken, wie ist eigentlich meine Haltung dazu. Gibt es welche, die kanzel ich eigentlich ab? Dann soll ich mal gucken, welcher Teil lehnt die ab? Das ist ja ein Teil. Und wie kann ich es schaffen, die alle ins Boot zu kriegen? Also von daher auch hier immer Technik, Tool und Haltung.
Ja, da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, ich durfte ja beim Professor Dr. Friedemann Schulz von Thun, um es richtig zu formulieren, das selber mal in einem Coaching anwenden und ich fand es ganz stark, es war ja ein Wochenende. Erst am Samstag habe ich in einem Coaching mein erstes Team oder meine erste Familie quasi aufgestellt und meine Coachin hat dann gesagt, nee, da fehlt noch was, da ist noch Platz, da ist noch Raum. Und ich verstehe auch nicht deinen Konflikt, weil der ist sehr eindeutig, es war alles sehr pro. Ja. Und dann haben wir am nächsten Tag fortgesetzt und plötzlich kamen die Spätmelder. Und das war total erkenntnisreich, weil dann kamen die ganzen ja unterdrückten Stimmen, leisen Stimmen, die ganzen Kontraseiten gemacht haben, die eigentlich den Konflikt erst ausgemacht haben. Die waren mir aber in der ersten Sitzung quasi gar nicht so bewusst. Mir hat da dieser Coaching-Prozess geholfen. Was würdest du jetzt Leuten sagen, die sagen, okay, ich fange jetzt an, das aufzuzeichnen, auch weil wir jetzt ja gerade ein Audioformat sind. Vielleicht kannst du beschreiben, wie das auch so ein bisschen dann aussieht, wenn man das aufzeichnet und wie das vonstatten gehen würde.
Man würde sich ein großes Blatt Papier nehmen und da erstmal einen Kopf aufmalen. Ganz wichtig, wir haben ja nicht nur die Teile, wir haben auch eine Chefin oder einen Chef im inneren Team, das selbst. Und dann einen großen Bauch aufmalen und dann jedes Teammitglied relativ klein, weil du hast gerade sehr schön beschrieben, man weiß nicht, wie viele kommen, ja, aufzumalen und mal zu gucken, wie guckt er eigentlich? Hatte er Angst? Ist er eher wütend? Dem also einen Gesichtsausdruck zu geben und da gibt es oft eine Hemmschwelle, weil man denkt, ich kann gar nicht malen und das ist total egal. Das ist darum wichtig, damit wir nicht nur die rationale Hirnhälfte ansprechen, sondern auch die emotionale. Und dann mal zu gucken, was ist das eigentlich ein Teil, dem vielleicht einen Namen zu geben und die Botschaft aufzumalen. Und dann Schritt für Schritt jedes einzelne Teammitglied aufmalen, zu gucken, wer ist das und was ist dessen Kernbotschaft? Was ist dem am wichtigsten? Welches Gefühl hat er gerade? Ne? So lange, bis es rund ist. Und wie du eben schon beschrieben hast, das dauert manchmal. Die Spätmelder haben einen längeren Weg, die sind vielleicht gut geschützt im Hintergrund oder vielleicht gibt es da auch einen Teil in dir, der die ablehnt und sodass die darum nicht kommen. Also dein Beispiel zeigt sehr schön, wie wichtig es ist, sich Zeit zu lassen und vielleicht es auch mal wegzulegen und am nächsten Tag nochmal drüber zu gucken. Ne? Und dass das Aufmalen des inneren Teams hilft auch darum, weil wir meist ein gutes Gespür dafür haben, sind das jetzt alle. Manchmal wühlt es auch noch und man merkt, nee, irgendwer fehlt noch. So, ne, ich weiß noch gar nicht wer, aber dieser Vergleich hilft. Und auch das, was du beschrieben hast von deinem Prozess, ist gar nicht so selten. Dass es um die Frage geht, soll ich mich trennen oder nicht? Und man erhebt das innere Team und da sind erstmal nur Teile, die sagen ja. Und man denkt, gut, wenn das alle wären, dann wärst du nicht hier, dann wirst du die Frage nicht. Ja, klar, ne? Und das ist gar nicht so selten. Und zeigt dann, dass noch leise Teile im Hintergrund sind. Und die leisen Teile sind oft besonders mächtig. Also das innere Team ist keine Demokratie. Also auch wenn ich 10 Teile habe, die sagen ja und ein leiser Teil sagt nein, dann kann das sein, dass der alle im Griff hat. Also dass der auch die Entscheidung dann blockiert.
Ja, ich mache es für die Zuhörerinnen mal kurz noch ein bisschen beispielhaft. Dann nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Es ging mir damals darum, ob ich einen Verein, in dem ich bin, verlasse oder nicht. Und dann haben wir die ganzen, und ich wollte den nicht verlassen und ich wollte ihn verlassen. Das war so ein Zwiespalt. Und Friedo hat, glaube ich, gesagt, es gibt dann den Ruf. Oder also es gab halt gerade so eine Initiative, wo viele den Verein verlassen haben. Und das war für mich wie so ein Weckruf, wo ich sagte, okay, du musst dich mit diesem Thema auseinandersetzen. War kein finanzieller Druck oder so. Und da gab es ganz viele Sachen dann, die erstmal positiv waren, nicht ganz toll fand an dem Verein. Und gerade in dem, das ist ja wie eine Aufstellung auch, eine visuelle Aufstellung im Prinzip, dass man diese Teammitglieder visualisiert. Und die rechte Seite des Bauches war quasi komplett noch frei. Das heißt, die Coachin hat mich mal gefragt, Danny, wo soll ich denn hinsetzen? Und da habe ich alles so schön aufgereiht. Und dann waren die Lauten sichtbar und alle positiv. Und am nächsten Tag haben diese sehr mächtigen Stimmen, die ich nicht hören wollte, das war so bei mir, hieß der Captain, ich war ein Hauptmann bei der Bundeswehr gewesen, so ein lauter, aggressiver, dominanter, der in diesem Verein nichts zu suchen hatte. Den wollte ich da auch nicht haben, aber es ist halt ein Persönlichkeitsanteil. Und der wollte eigentlich mal auf den Tisch hauen und aufräumen. Und den wollte ich da aber nicht haben und den wollte ich da nicht sehen. Der ist aber ein Persönlichkeitsanteil gewesen, der immer da ist. Und deswegen fand ich das so stark, weil es wurde sichtbar durch die Visualisierung, dass etwas fehlt. Und da war eine Lücke und ich konnte mir die nicht erklären. Erst am nächsten Tag, als sie dann wirklich kam. Und dann ist mal wie so ein Stöpsel oder dann wie ein Korken, der offen ist. Dann hat es wieder gesprudelt. Und dann kamen ganz viele negative Anteile, die ich bewusst irgendwie unterdrückt hatte oder unbewusst unterdrückt hatte. Und plötzlich war die rechte Seite auch voll. Und das Bild war stimmig. Und plötzlich konnte auch die Coachin verstehen, wo mein Konflikt lag.
Ja.
Nur um das mal so ein bisschen auch für die Zuhörenden so ein bisschen zu visualisieren, wie das dann entstehen kann und wie man sich auch Zeit nehmen kann.
Ja. Yeah.
Und du hast eben schon einen wichtigen Anteil gesagt, den kennen die meisten vermutlich aus Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl, nämlich das innere Kind. Aber wer das Konzept noch nicht kennt, weil ich kannte es im inneren Team noch nicht vorher, vielleicht kannst du das innere Kind noch mal so ein bisschen beleuchten, welche Rolle das spielt.
Ja, die Formulierung das innere Kind würde ich gar nicht verwenden, ne, weil es ist nicht eins, sondern es sind mehrere und es können verschiedene sein. Also wir haben uns alle hoffentlich mehr oder weniger präsent auch einen Teil bewahrt, dass das frei ist, das ganz intuitiv weiß, wozu habe ich Lust. Kinder sind ja ganz selbstvergessen und bei sich und haben ein gutes Gespür dafür, wer tut mir gut, wer nicht. Also die eine Qualität sind die freien Kinder, ja. Wo wir Lust haben zu spielen, wo wir anderen nah sein können, wo wir nicht so ernst sind. Und dass wir Zugang zu denen haben, ist ein wichtiger Punkt. So, das ist die eine Art. Und die andere Art, und die an die denkt man eher, und die stehen, soweit ich weiß, auch bei Stefanie Stahl im Vordergrund, sind verletzte Kinder. Und das kann man sich so vorstellen, wenn uns etwas passiert, was wirklich schwierig ist und wir uns nicht genug unterstützt fühlen, dann ist das, kann es so sein, als wenn ein Teil in dieser Situation stecken bleibt. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich erlebt habe, in der Schule ganz schlimm gedemütigt zu werden und alle haben mich ausgelacht, vielleicht bin ich sogar gemobbt worden, ja, und ich hatte keine Unterstützung, die Situation zu lösen und für mich zu verarbeiten. Dann kann es sein, dass ich einen Teil in mir habe, der so alt ist wie ich damals war, vielleicht 8. Und der sitzt noch auf dieser Erfahrung. Und wenn irgendwas passiert, was sich ein bisschen so anfühlt, zum Beispiel jemand kritisiert mich oder jemand lacht und ich denke, der lacht über mich oder ich stehe vorne und soll einen Vortrag halten, kann ich eigentlich, weil ich bin top ausgebildet, dann kann es sein, dass dieser Teil in mir anspringt mit genau den Gefühlen von damals, nämlich Scham, nämlich Angst und dem Gefühl von, ich bin klein, dumm und möchte im Boden versinken. Ja? Und das zeichnet diese inneren Kinder aus, dass für die ist diese Situation ewige Gegenwart. Und wir haben solche Teile alle, weil keine Kindheit, keine Jugend, kein Leben verläuft ohne Verletzungen, ohne Schwierigkeiten. Aber natürlich ist das Ausmaß sehr unterschiedlich. Ne? Denn jemand, der Gewalterfahrung hat, der vielleicht Missbrauchserfahrung hat, der Fluchterfahrung hat vielleicht, ja? der hat Teile, die mehr aufgeladen sind, die viel schlimmere Dinge tragen, die vielleicht sogar traumatische Dinge tragen und dann nochmal sehr viel heftiger reagieren. Aber grundsätzlich haben wir alle solche Teile.
Ja, jetzt überlege ich gerade, wie tief ich da reingehe in das Szenario. Ich fange mal leicht an, mit dem man schämt sich, wird ausgelacht. Ich habe jetzt erst vor 2 Tagen wieder mit irgendwelchen Männern gesessen und traumatische Erfahrungen haben wir alle gleich gehabt. Musikunterricht im Stimmbruch. Man muss nach vorne gehen und muss singen.
Kann ich natürlich nicht mitreden.
Nein, ich fange mal an, das ist halt komplett demütigend, weil man krächzt ja. Halt wie so ein, man krächzt halt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Selbst wenn man trotzdem schon nicht gut singen könnte, dann klingt es halt nochmal grausamer und das ist halt so eine Demütigung. Da geht man, glaube ich, nicht traumatisiert raus. Es ist schon eine verletzende Erfahrung, deswegen habe ich später mal Gesangsunterricht genommen, um das ein bisschen aufzuarbeiten. Aber es war jetzt ja nicht zu vergleichen mit anderen wirklich traumatischen Erlebnissen wie Migration, Gewalterfahrung etc. Aber trotzdem, um jetzt auf das Szenario des inneren Teams zurückzugehen.
Darf ich kurz auf ein Beispiel eingehen? Ich würde solche Erfahrungen nicht unterschätzen, also, weil es ist ja auch eine sensible Lebensphase. Der Körper verändert sich und irgendwie will man cool sein und fragt sich auch, was ist eigentlich mit den Mädchen? Man sucht seinen Platz im Leben. Und wenn jemand ansonsten einen guten Halt hat und gut integriert ist, dann ist das eine blöde Erfahrung und die bleibt klein. Ja, aber solche Erfahrungen können durchaus groß sein. Also nicht alles, was hinterher große Wirkung hat und uns hindert, uns zu zeigen, muss auch riesige Ursachen haben. Ne? Also auch solche Erfahrungen können durchaus sehr prägend sein, müssen nicht, ne? Aber können.
Ja, danke für den Hinweis. Du hast natürlich völlig recht, wenn ich da früher sehr in anderen Bereichen relativ selbstbewusst und straightforward war, aber jemand, der natürlich vom Selbstwertgefühl noch mal ein bisschen verunsicherter ist und in anderen Lebensbereichen ist, dann ist das vielleicht das i-Tüpfelchen oder die maximale Demütigung auf einem Gesamtbild. Und damit natürlich dann schon noch mal, ich sag mal, bewusst heftiger und einprägsamer. Jetzt frage ich mich, wenn man das jetzt selbst machen würde, das selbst aufzeichnen würde, hat man, also weil ich keine Erfahrung damit habe, dass das Leute schon mal selbst gemacht haben, würden die sich dann zutrauen, das innere, diese Verletzung zu entdecken, weil da schützt man sich auch vor, glaube ich.
Ja, genau. Ich würde sagen, es kann beides sein. Mhm. Also wenn das sehr aufgeladen ist und jemand sich bislang wenig damit beschäftigt hat, dann kann es sein, dass das gut geschützt ist und man gar nicht reinkommt. Und das ist dann auch sinnvoll. Dann sagen die Teile im inneren Team, also die Wächter, die das Kind schützen, da geh mal lieber nicht ran, das ist eine Nummer zu groß für dich. Das kann sein. Aber es kann auch durchaus sein, dass man das spürt. Also wenn es zum Beispiel wirklich um Vortrag ginge, dass man merkt, da gibt es einen Teil in mir, der hat wirklich Angst. Und dann kann ich den erstmal aufmalen. Ne? Und vielleicht weiß ich noch gar nicht im Einzelnen, was es ist, gerade wenn es eher eine Situation ist, die von außen gar nicht so riesig aussieht. Aber dann kann ich unter Umständen sehr wohl merken, da gibt es einen Teil in mir, der hat Angst. Und vielleicht denken andere Teile, also was soll denn das jetzt? Du bist irgendwie doch top und außerdem hast du das schon total oft gemacht. Die gibt es dann auch, die sind manchmal auch ungeduldig. Aber ein Teil, der hat Angst. Und es kann durchaus sein, dass ich den auch zu fassen kriege und aufmalen kann.
Mhm. Ich habe das innere Team mal im Zentrum für interdisziplinäres Coaching in Heidelberg ausgebildet an angehende Coaches. Und dann gab es eine angehende Coachin, die gefragt hat, und die so ein bisschen frustriert war, die ihre Stammspiele, ihre ganze Mannschaft kennen wollen würde. Oder die so ein bisschen enttäuscht war, dass sie das nicht die komplette Mannschaft da hatte. Wie würdest du das beschreiben? Was gibt es für Spieler, Spielerinnen? Welche Anteile gibt es? Wie viele Stimmen haben wir? Hast du da Erfahrungswerte über die Jahre gesammelt, die du hier teilen kannst?
Ich habe die noch nie gezählt. Und ich arbeite sehr stark vom Moment aus. Ne? Also, dass man einzelne Situationen anguckt und die dann sammelt. Und wenn man das innere Team zu einer konkreten Situation erhebt, dann variiert das sehr stark. Das kann sein, dass 3 im Vordergrund stehen. Vielleicht gibt es dann noch leise, aber ne, das so. Aber es kann auch durchaus sein, dass es mal 25 sind. Ne? Also das wechselt. Also ich würde sagen, so ein Durchschnittswert, aber das ist mehr, um jetzt ein Bild zu vermitteln, sind vielleicht so 8 bis 10, vielleicht auch 12. Aber das heißt nicht, dass es das normal ist und das andere wäre nicht normal, sondern normal ist alles. Aber das wäre so ein Durchschnitt, damit man sich es vielleicht mal vorstellen kann. So.
Mhm. Gibt es so Stammspieler, die irgendwie immer wieder auftauchen, wo du sagst, okay, ja. In den Situationen, das ist irgendwie eine dominierende Eigenschaft oder das ist eine Spielerin, die taucht immer mal wieder auf?
Ja, na klar. Natürlich gibt es Teile, die sich immer wieder melden. Ne? Also wenn jemand eine starke Perfektionisten hat, dass der immer wieder reinkommt oder wenn jemand oder ein Teil, der vor bestimmten Dingen Angst hat oder ein Teil, der sehr verletzt reagiert, wenn ich mich in Frage gestellt fühlt und vielleicht aber auch dann, wie hieß dein machtvoller Teil,
Der
der Haupt
Captain, der Hauptmann, genau,
einen
der.
Captain hat, der, wenn einer verletzt reagiert, dann nach vorne gehen soll, kann er wohl nicht angehen. Ne? Natürlich werden wir, wenn wir uns damit beschäftigen, solche typischen Konstellationen finden und auch auf bestimmte Teile immer wieder treffen. Das schon. Aber wenn wir uns darauf einlassen und uns die Zeit nehmen, werden wir auch immer mal wieder neue entdecken. Ne? Also das finde ich in der Arbeit mit inneren Anteilen auch wunderbar, dass auch wenn man sich schon sehr intensiv mit sich beschäftigt hat, vielleicht auch Therapieerfahrung hat, umfangreiche, dass man immer noch mal Neues entdeckt, ne? Weil man immer noch mal eine Ebene tiefer kommt oder vielleicht Erfahrungen gemacht, sei es, dass man sich Herausforderungen stellt oder auch schwierige Erfahrungen macht, die noch mal andere Anteile in einem auch wecken.
Ja, und da vielleicht auch mein Impuls oder so wie ich es dann vermittelt habe, dass man versuchen sollte, eine möglichst konkrete Situation auszusuchen, um diese Anteile quasi zu erkennen. Das heißt, das verletzte innere Kind kommt ja in bestimmten Anteilen nicht zu tragen, weil die Entscheidung damit vielleicht gar nichts zu tun hat. Oder ein bestimmter Stammspieler vermutlich nicht. Das heißt, das, was du vorhin gesagt hast, diese Mannschaftsaufstellung, fragt, was haben wir gerade für ein Spiel, was für eine Situation? Und da wird sich gleich auch eine unterschiedliche Mannschaft aufbauen und aufstellen, richtig?
Ja und nein, unbedingt. Also wenn du dich fragst, was für eine Teamaufstellung du jetzt zu diesem Verein hast, dann wird sich das sehr wahrscheinlich sehr unterscheiden, als wenn es um deine Partnerschaft geht. Oder als wenn du dich einem Konflikt mit deinem besten Freund stellst. So, ne? Dass deine Mannschaftsaufstellung wird sich hoffentlich jedes Mal unterscheiden. Ne? Das stimmt. Und oder aber. Meine Erfahrung ist, wenn es um Themen geht, die uns wirklich beschäftigen, dann sind immer innere Kinder beteiligt. Weil, wenn das nicht so ist, dann machst du einfach. Dann läuft der Laden. Und meine Erfahrung ist, vielleicht abgesehen, vielleicht gibt es ab und zu Ausnahmen, wenn es um Konflikte gibt, die sachlich sehr schwierig sind. Aber in allen Punkten, die uns wirklich beschäftigen, sind im Untergrund innere Kinder beschäftigt, weil sonst kriegen wir es hin.
Dann müssen wir noch mal rein in die Definition, glaube ich, von den inneren Kindern. Sind die inneren Kindern grundsätzlich eher bewusst? Sind die unbewusst? Sind das Ängste? Sind das Bedürfnisse? Wie würdest du das in deiner Definition beschreiben?
Das kann alles sein. Also ein inneres Kind, von dem her, wie ich das verstehe, ist ein Teil, der jung ist. Ein Teil, der jung ist. Und ein Teil, der auf alten Erfahrungen sitzt. Und die haben Wächter im Schlepptau. Ja, also das heißt, es kann sein, eine Erfahrung, wo man gedemütigt wurde, wie wir es eben schon hatten, oder eine Erfahrung, wo man ganz schmerzlichen Verlust hatte. Klassiker, Trennung der Eltern, ne? Und vielleicht ist sogar dann der Kontakt zu einem Elternteil schwierig geworden. Oder wo wir sehr viel Angst hatten, weil wir was Schlimmes erlebt haben oder Außenseiter war. Das heißt, da ist ein Teil, der sitzt auf alten Gefühlen. Und der reagiert, wenn etwas passiert, was daran erinnert. So. Und prägt die Dynamik. Und dann sind dann auch vorne welche, die sich darüber diskutieren, ist es sinnvoll, die Festanstellung zu haben, halten, was ist eigentlich, was sind die Vorteile meiner Firma und außerdem Festanstellung in unsicheren Zeiten und so. Und ein anderer Teil sagt, nein, das ist doch lange ausgereizt, außerdem bist du gut aufgestellt. Und die können sich sehr lange diskutieren. Und im Hintergrund sitzt dann vielleicht ein Teil, der hat Angst. Und wenn eine Entscheidung richtig festhängt und ich merke, ich komme nicht weiter und ich denke, ich habe mich entschieden, aber es trägt nicht, dann ist in aller Regel im Hintergrund so ein Teil. Und es kann sein, dass uns der bewusst ist und wir den spüren. Es kann auch sein, dass wir den nicht spüren. Das geht beides. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie gut ist mein Kontakt zu meinen Gefühlen und zu meinen Teilen, wie sehr kann ich mir auch Teile eingestehen, die vielleicht nicht zu meinem Selbstbild passen, die ich peinlich finde. Das ist sehr unterschiedlich, ne?
Wenn jetzt jemand anfängt zu seiner, zusammen, wir bleiben einfach mal bei dem Jobbeispiel, das ist
Ja.
relativ nachvollziehbar, vielleicht auch transparent, mache ich einen Jobwechsel, mache ich es nicht. Und der macht den Zaghaften auf, der macht den Innovativen auf, der macht den Neugierigen auf, den Sicherheitsbedürftigen, einfach mal so ein paar Namen zu nennen. Weiß die Person, die das aufstellt, dass jetzt alle relevanten Stimmen da sind?
Da gibt es wieder zwei Antworten. Das eine ist, es beruhigt sich dann. Also das hast du vielleicht dann auch im Coaching erlebt, ne? Dass in dem Augenblick, wo auch die rechte Seite dann gefüllt war, dass du so ein Gefühl hast, ja, das sind jetzt alle. Es ist wie so ein Abgleich, dass wir das auf einer Ebene, die nicht nur bewusst ist, spüren. Das ist ein Kriterium. Ein anderes könnte sein, dass es auch vorangeht, dass sich was löst, dass du merkst, du kannst dich bewegen. Manchmal denken wir auch, wir haben was entschieden, ist doch jetzt eigentlich alles klar, aber komischerweise kommen wir nicht in Bewegung. Und dann fehlt noch ein Teil. Und das andere hast du auch schon beschrieben, es gibt Spätmelder. Auch wenn ich denke, ja, das sind jetzt alle, kann es sein, dass ich am nächsten Morgen unter der Dusche merke, ach nein, der Wichtigste fehlt noch. Ne? Also von daher, Sigmund Freud hat uns ja sehr bewusst gemacht, wie tief unser Unbewusstes ist. Wir haben nie alle Teile beisammen. Ne? Nie. Weil wir alle haben ein Unbewusstes. Wir kennen uns nie ganz. Aber es kann sein, dass wir die beisammen haben, die wir gerade brauchen. Und dass es reicht, um in Gang zu kommen und was zu klären. Das ist das Ziel. Also da würde ich ein bisschen pragmatischer sein.
Wenn ich jetzt das Team aufstelle, in dem Zeichnungsprozess bin, wie würde ich die Figuren positionieren? Vorne, hinten, mittel, groß, klein? Wie würde man das visualisieren?
Ja, du hast eben schon einen Prozess beschrieben, wo ihr das direkt beim Erheben macht. Das tue ich nicht. Ja, und ich würde erstmal dazu raten, gerade wenn man anfängt, die einfach stur in der Reihe aufzumalen. Es sei denn, man hat einen ganz starken Impuls. Und ein Impuls, der muss in die Mitte, dann verbieg dich nicht. Aber ich würde darüber nicht aktiv nachdenken, sondern ich würde mich im ersten Schritt ganz darauf konzentrieren, erstmal überhaupt alle zu sammeln. Und wenn sich das Gefühl, das sind jetzt alle, einstellt, dann kann man gucken, ein bisschen zu sortieren. Dann kann man gucken, vielleicht gibt es eine Koalition, nämlich die Koalition derer, die sagen, na klar, kündigen wir. Und die Koalition derer, die sagen, nee, wir bleiben hier. Das ist doch, so schlecht ist der Job nicht. Ne? Und man kann gucken, wer ist eigentlich vorn, nämlich vielleicht die mit den sachlichen Argumenten und wer ist hinten, nämlich vielleicht der kleine Willi, der sagt, ich traue mich nicht. Wenn ich mich selbstständig bin, die für mich bezahlen sollen, dann kommt raus, nicht so. Oder einer in der Firma, der ganz wie auch immer, dass man gucken kann, wer ist eigentlich wo, wer ist im Mittelpunkt, wer ist laut, wer ist leise, wen sehen die anderen, wen habe noch nicht mal ich am Anfang gemerkt. Das kann man dann im zweiten Schritt in das Bild reinnehmen. Das würde ich aber, gerade wenn man es in der Selbstanwendung macht und gerade wenn man damit anfängt, nicht in einem Schritt machen, weil das ist eine Überforderung und dann denkt man auch zu viel. Ne? Und wir wollen im inneren Team ja gerade dem emotionalen Faden folgen und im besten Fall sogar ein bisschen am Unbewussten kratzen. Also, dass du auch da Teile hörst, die leise sind. Und das geht besser, wenn man sich ganz auf diesen emotionalen Fluss konzentriert. Denn meistens muss man ein bisschen denken, wenn man ordnen will. Und dann bleiben wir oberflächlicher, als wir eigentlich wollen.
Ja, völlig d'accord. Ich gebe mal ganz kurz einen praktischen Impuls, wie ich es für mich jetzt oft gelöst habe. Ich nehme oft diese E-Statics, das sind so selbstklebende Haftnotizen, so statisch aufladbare, wo ich das draufschreibe. Also wenn ich jetzt selber Coach bin, dann mache ich hier auf dem Flipchart oder so und dann bappe ich erstmal an diesen Bauch dran und dann stehen die da erstmal und dann merke ich ganz oft, wenn, dass der Klient merkt, okay, das steht nicht richtig und kann es dann auch jederzeit einfach verschieben, bis es in eine Stimmigkeit kommt. Und das ist, glaube ich, auch für die Selbstanwendung, weil ich kenne die, also wenn ich jetzt eine Perfektionistin habe, also nicht als Anteil, sondern wirklich als Person so vor mir, die will es dann gleich perfekt machen und will es richtig haben, was ja noch nicht funktionieren kann, weil man es noch balancieren muss, dann ist sie gleich schon in einem eigenen Spannungsfeld, weil sie es richtig machen will und da sind wir ja noch gar nicht in dem Prozessschritt und durch diese mobilen, oder man kann auch Post-its nehmen oder Zettel, kann man es dann immer rearrangieren und das nimmt dann so ein bisschen den Druck weg und man kann es schön sammeln. Genau. War nur so meine Erfahrung. Was würdest du sagen, was macht aus deiner Sicht eine gute Entscheidung im Sinne des inneren Teams aus?
Eine gute Entscheidung ist, wenn alle im Boot sind. Ja, also wenn alle Anteile sagen können, okay, so machen wir es. Vielleicht ist das nicht meine Lieblingslösung, aber ich bin einverstanden. Ja, das ist eine gute Entscheidung, weil wenn Teile sich komplett übergangen fühlen und das Gefühl haben, entweder du entscheidest dich zu bleiben in deinem Job und da ist ein Anteil, der ist total genervt, dann ist es schwer, dass du da einen guten Weg findest und dich wohlfühlst. Ne? Und umgekehrt, wenn du dich entscheidest zu kündigen, dich selbstständig zu machen, ein Anteil hat totale Angst, dann ist auch das keine gute Konstellation. Das heißt, es geht bei Entscheidungen darum zu gucken, wie können alle einverstanden sein, auch diejenigen, deren Lieblingslösung das nicht ist. Und wenn wir mal bei diesem Einstellungsbeispiel, also bei dieser Frage bleiben, kündige oder kündige ich nicht, könnte das heißen, dass es entweder darum geht, du entscheidest dich zu bleiben, aber guckst mal, was ist eigentlich mit den anderen Teilen? Und vielleicht, wenn da so ein Hauptmann ist, der sagt, ich muss mal auf den Tisch hauen, geht es dann darum zu gucken, was findet der denn so schlimm? Was würde er denn sagen, wenn er auf den Tisch haut? Und wie kann aus diesem Impuls was werden? Also wie kann der diesen Impuls von, das läuft doch hier in die total falsche Richtung, das ist doch totale Scheiße hier, wie kann der damit wirksam werden? Und vielleicht musst du dafür gar nicht kündigen. Ne?
Ja,
Wenn
es ist, ich gehe direkt rein, weil du den Nagel quasi auf den Kopf getroffen hast, weil der genau was sagt. Also der kriegt ja immer, also der innere Anteil kriegt ja meinen Namen, jetzt in dem Fall der Captain, und dann kriegt er einen Ausspruch, den ich jetzt hier in dem Format nicht äußere. In dem Coaching habe ich ihn dann gesagt, weil der war eben so kraftvoll, wie du ein Beispiel gerade gebracht hast. Also der war höchstgradig beleidigend und hat sich komplett befreiend angefühlt. Das heißt, in dem Moment, wo ich dem Coaching gesagt habe, also ich hatte letztens ein Coaching, da hat jemand gesagt, mach deinen Scheißdreck doch alleine. Das fand ich auch sehr hilfreich und das war wie eine richtige Befreiung, weil die ganze Wut und der Ärger war dann raus und es wurde gesagt. Und gleichzeitig, gerade wenn wir in der sozialen Situationen sind, macht man es ja nicht, weil man Form und Stil wahren will und es auch deplatziert werde. Aber die Stimme ist halt so aggressiv und laut, dass sie halt gehört werden will. Und
Ja, und vielleicht hat der auch einen Auftrag. Also dann würde man ihn nicht in diesem O-Ton sprechen lassen. Ja, gut, wenn das im Coaching erlaubt ist, so zu sprechen. Aber das wäre wahrscheinlich nicht angemessen, wenn man in einer sozialen Situation zum Wirksam werden will. Aber das, was der auf dem Herzen hat, das den dazu bringt, so krasse Worte zu wählen, das ist ja vielleicht berücksichtigt werden. Ja, wert berücksichtigt zu werden, vielleicht auch wichtig, dass der sagt, ich muss nicht so reden, aber ich will nicht, dass du dir das bieten lässt. Oder hier schleichen alle um ein Thema rum, das muss mal gesagt werden. Oder ne, was auch immer den stört, dass dieser Impuls reinkommt. Weil der wäre ja nicht so wütend, wenn der nicht lange weggesperrt worden wäre und schon lange denkt, das ist doch alles hier totaler Mist. Ja? Der ist ja deswegen so wütend, weil er nicht zu Wort gekommen ist. Und wenn du dich entscheidest zu bleiben, dann wäre die Frage, wie kann dieser Impuls eine angemessene Form finden? Und in dem Kündigungsbeispiel, wenn du dich entscheidest zu gehen, dann wäre die Frage, was brauchen aber die, die den Verein schätzen oder die vielleicht die Sicherheit sich wünschen, die mit einer festen Stelle verbunden ist. Dann wäre die Frage, was brauchen die, um ins Boot kommen zu können? Und das macht gute Entscheidung aus.
Ja, du hast völlig recht gehabt, ne? Oder das passt, das stimme ich aufs Beispiel. Ich hätte einfach auf den Tisch hauen müssen, hätte für Klärungen sorgen müssen in der Situation, weil es halt Fehlverhalten von einzelnen Personen gab. Und das hätte dann auch für Ruhe in mir gesorgt, weil ich dem Anteil dann gerecht geworden wäre. So. Und dann sind wir auch im Spannenden, also das System im Menschen und der Menschen im System. Das geht jetzt über das innere Team hinaus, aber welche Rolle spielt man dann mit seinen Anteilen in einem Gesamtsystem? Was ist auch die Erwartungshaltung von anderen? Vielleicht wünschen die sich, dass man den endlich mal rauslässt, der die ganze Zeit seine Meinung sagen möchte. Wie gehst du drauf ein, wenn Teammitglieder in bestimmten Situationen besonders dominant werden?
Das kommt darauf an, ob meinem Gegenüber das bewusst ist im Coaching oder in der Therapie oder nicht. Also es kann sein, dass ich denke, da ist jemand dominant, derjenige ist aber ganz mit dem identifiziert. Also wenn zum Beispiel jemand sehr über jemanden schimpft, der Hauptmann hat das Wort und schimpft und schimpft und schimpft, sei es jetzt über den Verein, den Chef oder die Ehefrau oder den Ehemann. Dann könnte ich das erstmal benennen, dass das ein Teil ist. Ja? Und könnte auf diese Weise versuchen, wie so einen Spalt zu kriegen zwischen dem Chef oder der Chefin im inneren Team und diesem Teil. Denn manchmal sind Menschen völlig mit dem verschmolzen und denken, der sagt die Wahrheit, der ist die Wahrheit, der Sprecher der Wahrheit. Und dann ein Gefühl dafür zu kriegen, das ist ein Teil von mir. Und vielleicht gibt es auch andere Teile. Vielleicht gibt es in mir auch einen, der sagt, jetzt reg dich mal doch nicht so auf. Oder vielleicht hat er auch gute Gründe. Ne? Oder hinter dem, der so wütend ist, ist eigentlich ein Verletzter. Also wenn jemand so dominant ist, wenn ein Teil so dominant ist, dass er richtig das Steuer an sich gerissen hat, dann wäre der erste Schritt, den überhaupt als Teil sichtbar zu machen, sodass ein Freiheitsgrad entsteht. Ne? Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, meiner Klientin oder meinem Klienten ist das bewusst. Also da ist zum Beispiel ein Perfektionist oder eine Perfektionistin, unter dem derjenige vielleicht sehr leidet. Ne? Also der nimmt den Teil wahr und findet ihn aber eher schwierig. Das wäre eine andere Möglichkeit. Und dann würde es darum gehen, sich dem Teil zuzuwenden. Und da ist häufig erstmal wichtig, sich dem zuzuwenden mit Interesse. Nicht mit, der ist scheiße. So ist oft die Sprache im inneren Team. Darum, ja, er soll verschwinden, den will ich loswerden. Ist gar nicht so selten, mit dem Menschen auch in Coaching oder in Therapie kommen. Eigentlich mit dem Wunsch, der Teil soll mal weg. Mach den mal weg. So, ne? Und das, was wir tun, ist eigentlich das Gegenteil, nämlich zu sagen, warum ist der da, was will der Gutes, wie kann man den besänftigen, wie kann man den ins Boot holen, was braucht er, um weniger zu machen. Aber auch gerade in der Therapie, warum ist der so mächtig? Weil unsere Hypothese ist da immer, der wäre nicht so mächtig in dir, wenn der nicht gute Gründe hätte, sich zu entwickeln. So, also das ist der Weg, sich dem zuzuwenden mit Respekt, mit Wertschätzung und zu versuchen, im Coaching mit dem zu verhandeln, nach Bedingungen zu gucken, wie der sich beruhigen kann, mehr Raum geben kann, dass es nicht mehr ganz so perfekt sein muss. Und in der Therapie würden wir auch den Hintergrund erkunden, in der Hoffnung, den wie von innen her verwandeln zu können, dass der nicht mehr so perfektionistisch sein muss, als Beispiel.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass wenn wir jetzt so eine Person entdecken, so eine Dominante, dass die dann, wenn wir da hinschauen und hinfühlen, dass das dann schon starke emotionale Reaktionen auslöst, dass wir den besonders fühlen oder dass es eine bestimmte Reaktion angibt oder unangenehme Gefühle hervorursacht?
Das ist unterschiedlich. Oft ist die Befürchtung größer als die Realität. Ne? Also diese Teile sind so stark, weil wir früh gelernt haben, das ist schwierig. Also wenn ich früh die Erfahrung gemacht habe, also zum Beispiel eine ganz schwierige Trennung und Kontakt zum Vater verloren und ich durfte da auch über meine Traurigkeit nicht reden, weil das hätte die Mutter gar nicht ausgehalten. Das heißt, ich musste das in mir wegsperren. Ja, dann habe ich gelernt, das ist total gefährlich, weil wenn ich da reinkippe, finde ich nicht wieder raus, weil dann gibt es auch keiner, der noch da ist, dann gibt es keinen, der mich tröstet, vielleicht kriege ich sogar Ärger, weil ich diese schmerzhaften Gefühle reinbringe. Das heißt, ich lerne als Kind, diese Gefühle sind total gefährlich und müssen weggesperrt werden. Und dann hat vielleicht ein Teil von mir diese Angst auch noch im Erwachsenenleben. Ja? Das heißt, dann ist meine Angst vor diesem Teil riesig. Obwohl es heute gar nicht mehr so nötig ist. Und das heißt, in aller Regel, es gibt Ausnahmen, aber in aller Regel ist unsere Angst vor den Teilen viel größer als die Schlimmheit der Realität, sage ich mal. Ne? Sondern die Angst ist wiederum ein anderer Teil.
Ja, also ich kann das aus eigener Coaching-Erfahrung, wo ich Coachy war, bestätigen, dass so ein Riesenthema für mich im Raum stand und ich von meinem Begleiter quasi Angst hatte, dass ich von der Klippe sprunge und dann muss ich ins kalte Wasser und dann das alles weh, dann wird es gefährlich. Das war so mein Bild. Mhm. Und im Coaching-Prozess, da war es wie sanft ins Meer gehen und wieder raus.
Ja, genau.
Das heißt, diese Angst vor dieser Riesenklippe, wenn man sich diesem Thema wirklich stellt, war riesengroß und die Abwehr und die eigene Blockadehaltung war sehr groß. Aber im Prozess selbst war es halt wie ins Wasser zu gehen und man guckt, wie weit kann ich denn gehen? Und wenn es mir zu tief wird, dann drehe ich halt wieder um. Aber man konnte eigentlich eine ganze Zeit am Strand ganz entspannt warten, das Problem sich anschauen, das Thema anschauen und ist dann wieder heil rausgekommen. Und das zeigt das sehr schön, das also spiegelt sich sehr mit meiner Erfahrung wieder, wo das quasi genauso war. Das Thema war psychisch größer, als es dann in der wirklichen Betrachtung war.
Genau. Das ist ein schönes Beispiel und das zeigt auch einerseits, geht es um Tools und um Wissen und zugleich, das ist jetzt, das hast du nur am Rande jetzt mitlaufen lassen, wird deutlich, wie wichtig es ist, dass da jemand ist, der begleitet. Ne? Der einerseits ein bisschen zeigt, wie man es macht, ein bisschen ins Wasser und dann kann man auch wieder raus. Das ist ja ein bisschen auch Technik. Mhm. Aber zugleich ist in dem, was du sagst, ja auch spürbar, dass ganz wichtig war, dass da jemand war, der mitgeguckt hat. Ne? Dass du ein Gegenüber hattest, das unerschrocken war und auch eine Sicherheit vermittelt hat und schlicht auch den Rahmen für dich gehalten hat. Ne? Und das ist, glaube ich, in Coaching und in der Therapie sowieso ganz wichtig, dass wir da jemanden haben, der kundig ist und der vor diesen Gefühlen auch keine Angst hat, ne? Sondern das darum gut halten kann, auch beim Gegenüber.
Ja. Also das vielleicht auch, du hast jetzt ein Buch zur Selbstanleitung geschrieben, aber wenn es natürlich größere Themen werden, die jetzt nicht so mache ich jetzt den Malkurs oder nicht, ich sage mal bewusst was Kleines, sondern größere Themen dann natürlich gerne in professionellen Kontext sich begeben dazu.
Genau. Ja, genau. Also da, wo es wirklich um eine vertiefte Auseinandersetzung geht mit ängstigenden Themen oder Punkten, wo wir nicht weiterkommen, da geht es dann darüber, dass es gut ist, sich da auch Unterstützung zu suchen. Also ich glaube, man kann mit Selbstanwendung weit kommen und es gibt auch klare Grenzen dafür.
Du hast vorhin schon mal die Wächteranteile kurz erwähnt. Was sind typische Merkmale von Wächteranteilen und wie kann man mit ihnen konstruktiv arbeiten?
Die Frage ist, wenn man auf die Dynamik guckt, leicht zu beantworten. Aber wenn man guckt, wie kann ich es bei mir erkennen, ist die nicht leicht zu beantworten. Und zwar deswegen, weil Wächter extrem unterschiedlich aussehen können von außen. Die können sehr sichtbar sein und sehr unsichtbar sein. Wächter entwickeln sich, um die verletzten Teile in uns zu schützen. Also wenn da ein Teil ist, der sich sehr gedemütigt gefühlt hat, der viel Angst hatte, ne, wir müssen ja Wege finden, damit umzugehen. Und das macht uns sehr verletzlich. So, und um damit umgehen zu können, entwickeln sich Teile, die Strategien entwickeln, um einerseits diese verletzten Teile zu schützen. Die stellen sich gewissermaßen davor, aber die beschützen zugleich uns, damit wir funktionsfähig sind gewissermaßen. Also im besten Sinne funktionsfähig, damit wir irgendwie weiter in die Schule gehen können und unseren Weg machen und heiter wirken, Freundschaften schließen können, auch wenn es da was ganz Verletztes in uns gibt. Und die können sehr unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass sich ein Teil entwickelt, häufiger bei Jungs und Männern, aber durchaus auch bei Frauen, der, wenn jemand zu nahe tritt, aggressiv wird, dann bollerig wird. Ne? Vielleicht so ein Verwandter deines, nicht Hauptmanns, sondern Captains, ja, der so ein ganz robuster, der sich da vorstellt. Es kann aber auch sein, dass sich ein bisschen häufiger bei Mädchen und Frauen, aber auch nicht nur, ein Teil entwickelt, der sehr fürsorglich ist, der für andere sorgt, der eher nach dem Motto handelt, wenn ich lieb zu dir bin, dann bist du auch lieb zu mir. Und wenn ich dir nichts tue, tust du auch mir nichts. Die Funktion ist genau die gleiche, aber sie sehen ganz unterschiedlich aus und der Mensch wird sich ganz anders verhalten. Ja? Und auch eine Perfektionistin oder ein Perfektionist hat Wächterfunktionen. Und dessen Glaubenssatz ist in aller Regel, wenn du alles perfekt machst, dann kann dir nichts passieren, weil dann bietest du ja keine Angriffsfläche. Ja? Das heißt, der arbeitet dann sehr hart dafür, dass du in jeder Situation absolut perfekt bist. Ja? Und übersieht dabei, dass es gar nicht geht. Und selbst wenn wir ganz perfekt sind, können wir trotzdem angegriffen werden. Und sei es, weil die anderen neidisch sind. Ne? Also da merkt man, dass das auch bisschen magisches Denken ist. Und es kann Wächter geben, das ist, die sind oft sehr früh entstanden, die schlicht dafür sorgen, dass wir nichts mehr fühlen. Ja? Und die nehmen wir dann gar nicht wahr, weil die sind vollständig, die wirken aus dem Untergrund. Die merken wir, weil irgendwie kriege ich so wenig mit oder meine Partnerin sagt mir, du bist so sachlich, ich kriege gar nicht mit, was dich beschäftigt, ich kriege keinen Kontakt. Das sind dann Wächter, die sind so schnell, die spüren wir gar nicht erst. Also von daher, die Funktion ist immer die gleiche. Ja? Von innen her kann man ganz leicht beschreiben, was ein Wächter ist. Aber von außen ist es gar nicht immer so leicht zu fassen kriegen, weil die so unterschiedlich aussehen können.
Ja, also du hast gerade was zum Wächter gesagt, das ganz viel Resonanz bei mir ausgelöst hat. In dem Punkt, als du gesagt hast, die schützen ja auch was und die haben eine Funktion, dass man funktioniert. Und ich beschäftige mich jetzt seit 5 Jahren intensiv mit diesem Thema Resilienz und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo ich keine mehr hatte, weil ich am Boden lag. Das heißt, es haben ganz viele Wächter ganz lange hervorragend funktioniert, haben aber auch alles blockiert, nämlich innere Aufarbeitung und innere Arbeit. Und als ich dann gemerkt habe, durch viele somatische Marker, also wo ich einfach dann echt fertig war, du musst da jetzt hinschauen in diese Themen. Und du kannst jetzt die Wächter nicht mehr in Funktion lassen, weil die schaffen es nicht mehr, das alles. Also weil der Druck von innen dann kam. Das heißt, die wurden ja von innen dann weggedrückt, die Wächter. Mhm. Dass wenn man die Themen sich dann angeschaut hat, extrem energetisch aufwendig waren. Das heißt, im Coaching habe ich dann, danach war ich 2 Wochen platt. So, also das denkt man ja gar nicht, weil dann plötzlich die Sachen lösen. Und von 100% Energie war ich irgendwie gefühlt 2 Wochen nur noch auf 30% Energie, was ich hatte. Aber das war ein Heilungsprozess. Danach ging es mir viel, viel besser. Ich habe das Thema angeschaut. Aber das ist auch das, was meine Erfahrung dann war, die haben tatsächlich ihre Funktion gehabt. Denn hätte ich das in einem Alltag angeschaut, in einem Berufsalltag, in einem funktionierenden Alltag, hätte mich das ausgenockt. Mhm. Und deswegen, die Themen werden irgendwann größer, dann holen sie einen ein, wenn man sie nicht anschaut. Das war meine Erfahrung. Dann muss man sie anschauen und muss sich den Raum und die Zeit nehmen. Ja, also deswegen fand ich das ein ziemlich starkes Bild.
Mhm. Ja.
Welche Methoden würdest du empfehlen, um Kontakt zur Selbstenergie aufzunehmen und sie zu stärken?
Mhm. Ich glaube, der erste Punkt oder der wichtigste Punkt ist überhaupt zu merken, wenn wir da nicht drin sind. Also Selbstenergie ist, oder vielleicht geht es im allerersten Schritt mal darum, ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist eigentlich Selbstenergie? Und Selbstenergie ist, wenn ich alles in mir wahrnehmen kann, mit einer Freundlichkeit. Also egal, was ich in mir finde, Angst oder Wut oder Erschöpfung oder ich bin lahmgelegt oder ich habe Freude an. Also ich alle wahrnehmen kann und denen einen Platz geben kann. Und mich für alle interessiere und mich denen auch gewachsen fühle. Also nicht Angst haben und denke, ach du liebes Bisschen, sondern das angucken kann. Manchmal mit einer Haltung, ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, was wir damit machen. So. Ich finde, die beste Metapher für Selbstenergie ist das Bild idealer Eltern. Und die können sich ja auch allem, was ihren Kindern passiert, zuwenden und wissen noch vielleicht noch gar keine Lösung, aber haben so eine Haltung von, wir werden schon eine Lösung finden und ich lasse dich nicht alleine. Und ideale Eltern sind auch der Welt gewachsen. Die können sich den Umständen stellen. Die wissen nicht immer alle für alles eine Lösung. Manchmal sind die auch ratlos. Aber die bleiben präsent, die fühlen sich verantwortlich und haben so eine Haltung von Schritt für Schritt wird es schon irgendwie weitergehen. So, das ist ein Bild für Selbstenergie. Und sich dem anzunähern, ist vor allem ein Prozess von merken, ich bin da nicht drin. Ja, ich bin total genervt auf einen verletzten Anteil. Oder auch, ich bin total genervt von meinem Partner, meiner Partnerin, meinem Kind, Das ist dann, da ist nicht selbst, da ist ein Teil. Und es ist das Gute, das zu merken und zu sagen, oh, okay, da ist ein Teil. Kannst du mal beiseite gehen, erzähl doch mal, was hast du auf dem Herzen. Aber ich bin nicht du, du bist ein Teil von mir. Und in dem Augenblick, wo es uns gelingt, uns von den Teilen zu lösen und gewissermaßen einen Schritt zurückzugehen, in Kontakt zu bleiben, aber nicht reinzukippen, in dem Maße nähern wir uns der Selbstenergie an. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und dabei können Dinge helfen. Dabei kann helfen, dass ich Pausen mache, mir Raum nehme zur Entspannung, vielleicht Musik höre. Also das ist für jeden von uns ein bisschen was anderes, ne? Auch meditieren kann helfen, allerdings können auch Teile das kapern. Ja, wenn ich dann die Meditationsweltmeisterin bin und ein bisschen herablassend auf alle die angucke, die noch nicht jeden Tag meditieren und irgendwie nicht wissen, was selbst ist, aber ich weiß es ja schon, das ist dann eher nicht selbst, das ist dann wieder ein Teil. Ne? Aber grundsätzlich, wenn ich wirklich in die meditative Haltung gehe, ne? Und wirklich dieses, ich lass los, ich bin verbunden, aber ich lasse es vorbeitreiben, auch das hat viel mit selbst zu tun.
Ja. Wie kann man die Resilienz des inneren Teams gezielt fördern?
Durch alles, worüber wir gesprochen haben jetzt. Also aus meiner Sicht heißt Resilienz im inneren Team, dass jeder Teil seinen Platz hat und dass die Teile, die auf schwierigen Erfahrungen sitzen, gesehen und versorgt werden. Das hast du gerade eindrücklich beschrieben an deinem Beispiel, ne? Dass die lange weggesperrt waren und sich was entspannt hat, als du dem Raum gegeben hast, das ist ein Teil, dass ich die sehen kann, mich drum kümmern kann und dass zugleich ich die Teile, die ich brauche, um mein Leben zu führen und um das zu tun, was meine Aufgabe ist, dass die am Start sind, also dass ich einen Zugang dazu habe. Also ein Beispiel, was nicht immer da ist, dass ich zum Beispiel eine Grenzwächterin zur Verfügung habe, ja? Die sagen kann, nein, das möchte ich nicht oder nein oder bitte nicht in diesem Ton mit mir. Dass ich so einen Teil zur Verfügung habe und nicht der weggesperrt ist, weil jemand denkt, oh, dann mögen die dich nicht mehr. Also, dass jeder Teil in mir Platz hat und den Raum hat, den er braucht und ich die zur Verfügung habe.
Was würdest du sagen, welche Grenzen gibt es bei der Veränderbarkeit von Anteilen im inneren Team? Das heißt, welche kann ich verändern, welche kann ich heilen, etc.?
Die wichtigste Grenze ist, wir können niemanden kündigen. Da endet die Autonomie. Ja, ich kann nicht sagen, sorry, danke für Ihre Dienste, aber tschüss. Das geht nicht. So, ne? Und was ich ändern kann, ist in dem Augenblick, wo ich mich Teilen zuwende und mich um die kümmere, können die sich verändern, können sich entspannen und können Abstand gewinnen von alten Erfahrungen zum Beispiel. Ne? Also wir haben ja bei den Verletzten darüber gesprochen, dass die feststecken und auch die Wächter stecken übrigens fest. Auch die haben nicht gemerkt, dass wir erwachsen geworden sind. Ich kann mich um die kümmern. Ich kann versuchen, die da rauszuholen aus der alten Situation. Ich kann denen helfen, Lasten abzulegen, die die tragen. Da kann viel heilen. So. Und zugleich ist meine Erfahrung auch, dass wir an diesen Punkten aber oft empfindlicher bleiben. Ne? Also, dass wenn wirklich noch mal eine Krise passiert, dass es sein kann, dass ich wieder damit zu tun kriege. Ne? Also heilen heißt nicht, das ist dann ganz weg. Heilen heißt nicht, ich bin ein komplett anderer Mensch.
Was möchtest du Menschen mitgeben, die gerade erst beginnen, ihr inneres Team zu entdecken und damit zu arbeiten?
Dass es vor allem um diese Haltung geht. Wirklich um die Haltung. Jeder Teil ist wichtig, jeder Teil hat gute Gründe und dass es darum geht, dass jeder Teil einen guten Platz finden kann. Dass es um diese Haltung geht und nicht um möglichst schnell und effektiv dafür zu sorgen, dass dieser blöde, ängstliche Teil endlich die Klappe hält. Ne? Das wäre dann technisch, sondern dass es wirklich um diese Haltung geht. Das fände ich das Wichtigste.
Sehr schön. Ja, liebe Dagmar, jetzt haben wir schon eine Stunde geschnackt. Die Zeit ist wie in einer Sitzung verflogen gerade. Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, hier, Danny, jetzt haben wir das innere Team so ein bisschen angeschaut, aber was ganz Wichtiges fehlt dir noch, um die Sache rund zu machen?
Ja, vielleicht eine Sache, dass es ein Prozess ist, der nicht aufhört. Also mir begegnet das manchmal, gerade bei Menschen, die wirklich schon viel an sich gearbeitet haben, dass die ungeduldig werden, finden, ich habe mich so viel gekümmert, jetzt muss doch auch mal Schluss sein. Ne? Sondern dass das mehr ein Prozess ist, eine Art des Umgangs mit sich und nicht so wie, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe und genug gearbeitet habe, dann ist auch Ruhe im Karton. Das wird nicht so sein, so sind wir nicht gebaut, sondern dass es wirklich darum geht, in diesem Prozess mit sich zu sein und sich auch zu gestatten, dass das ein Stück auch so bleibt. Dass Souveränität, da hat Friedrich die wunderbare Unterscheidung zwischen Souveränität erster und zweiter Ordnung. Erste Ordnung heißt, mich erschüttert nichts mehr. Und zweite Ordnung heißt, ich werde erschüttert und kann mir das zugestehen und damit umgehen. Dass es darum geht und dass auch Resilienz nicht heißt, ich bin nicht mehr zu erschüttern, sondern dass es heißt, ich kann das wahrnehmen, ich kann es mir erlauben und kann damit umgehen. Ne? Kann es gerade darum halten. Das finde ich noch einen wichtigen Punkt.
Wie viele, jetzt mal, wir gehen sowieso gleich in den persönlichen Teil dann rein. Wie viele eigene Aufstellungen hast denn du schon gemacht, das würdest du sagen, eigene innere Teams aufgestellt?
Ich habe sie nicht gezählt. Und übersetze sie mal in die Frage, wie viel Selbsterfahrung ich eigentlich gemacht habe. Sehr viel. Sehr viel. Ne? Also, und das finde ich auch, ich glaube, wenn wir als Coach oder als Psychotherapeutin unterwegs sind, dann brauchen wir das auch. Ne? Wir geben ja einfach auch viel raus. Also, mir ist es wichtig, wirklich immer wieder auch zu gucken, was ist los und mich damit zu beschäftigen. Ne? Und auch mich einfach gut zu kennen. Komm, genau.
Ja, ich glaube, das nehme ich für mich als Hausaufgabe gerade mit. Ich mag ja sowieso die Kreativität und das Zeichnen. Und deswegen vielleicht auch eine Methode, die ich darum schätze ich die Methode vermutlich auch. Und statt Journaling zu machen oder Tagebuch, was ich nicht mache, wo ich aber von der Wirkung überzeugt bin, mir wirklich mal, glaube ich, mal so ein inneres Teambuch aufzustellen und sage, welches Thema beschäftigt mich gerade und dann einfach mal wie ein Tagebuch für mich zu machen. Welche Aufstellungen hatte ich nämlich zu welchem Thema? Und ich glaube, da erkennt man dann auch spannende Muster, um daraus was abzuleiten.
Aber jetzt verstehe ich deine Frage nochmal besser. Im Grunde war deine Frage, wie intensiv ich mit mir selber, mit dem inneren Team arbeite.
Ja, genau.
Verstehe. Da würde ich sagen, das Aufmalen mache ich auch ab und zu, aber viel häufiger ist es, dass ich mich mit einzelnen Teilen beschäftige. Ne? Also, dass vielleicht ein Teil gerade Angst hat oder in einer bestimmten Situation stark auf eine Lebensveränderung reagiert, so, ne? Dass ich mit einem Teil beschäftigt bin. dass ich entweder mir einen Wächter angucke oder während der Pandemie, da war es sehr wichtig, sich um ängstliche Teile zu kümmern. So, ne, um ängstliche, sehr besorgte Teile. Auch jetzt in dieser politischen Lage ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil ich vermute, es geht vielen von uns so. Und wo ich dann, wo es eher darum geht, diese belasteten Teile wahrzunehmen und zu gucken, was brauchen die gerade? Brauche ich eine Pause oder muss ich mal wirklich hinhören? Oder geht es darum, dafür da zu sein? Das mache ich sehr viel häufiger und das ist wirklich auch Teil meines Alltags. Ne? Ich male nicht jede Woche ein inneres Klima auf, überhaupt nicht. Aber das begleitet mich tatsächlich.
Ja, finde ich nochmal einen total wertvollen Impuls. Ich bin gerade im Endlektorat meines nächsten Buches New Work und Resilienz für eine Welt in der Dauerkrise, wo es um die Polykrisen geht und diese Welt, in der wir sind, dass wir ja eigentlich seit Corona keine Luft mehr geholt haben, weil eine Krise die nächste jagt und das könnte man einfach so fortsetzen und dass man dann wirklich Selbstfürsorgetechniken entwickeln darf, um selbst zur Ruhe zu kommen und sich zu entkoppeln von digitalem Stress, Belastungen, finanzielle, wirtschaftliche Unsicherheit, Kriegen, Krisen. Also das hört ja nicht mehr auf und die Einschläge kommen ja immer, im wahrsten Sinne des Wortes, die Einschläge kommen ja immer näher und gleichzeitig hat sich unser Leben gar nicht stark verändert. Ne? Also es ist ja viel subjektiv. Die Lebensumstände haben sich verändert. Es sind keine Bomben gefallen, das Gehalt ist das gleiche, aber wir nehmen es halt global alles wahr und auf.
Ich glaube, was sich sehr verändert hat, ist das Lebensgefühl insofern, als wir im Nachhinein sehen, wie sicher eigentlich unsere Lebensumwelt hier in Deutschland oder in Westeuropa in den letzten, keine Ahnung, 40
80.
Jahren. Ja, ich glaube, es hat sich nochmal verändert. Ne? Also, als ich jung war, waren die Ostermärsche und da haben wir auch gedacht, der Atomkrieg droht und der Waldsterben und so. Aber es war jetzt eine sehr, sehr lange Zeit wirklich von Sicherheit, wo wir im Nachhinein, wir haben ja die ganze Zeit auch kritisiert und Gesellschaft schwierig gefunden und waren nicht mit allem zufrieden. Aber im Nachhinein sehen wir, wie sicher eigentlich alles war. Und dieses Lebensgefühl, dieses Gefühl von eigentlich ist alles sicher und der Rahmen hält, ich glaube, das hat sich sehr verändert, auch wenn sich, und da stimme ich dir total zu, unser Leben real noch nicht verändert hat und auch ganz unklar ist, ob was bricht und wenn ja, was. Ne? Also wir können es eigentlich nicht wissen. Aber dieses Gefühl von Sicherheit, das ist, glaube ich, viel wackeliger geworden und darauf reagieren wir alle vor dem Hintergrund unserer Teamaufstellung. Ne? Also da springen eben auch alte Teile an und darum ist es so aufgeladen, weil wir gar nicht nur nüchtern auf die Realität reagieren.
Ja. Mach mich jetzt melancholisch, ich gehe schnell weiter. ich gebe aber trotzdem noch hier nochmal schnell die Buchempfehlung raus. Ich habe es auf LinkedIn schon gemacht, von Professor Dr. Carlo Masala. Wenn Russland den Krieg gewinnt, eines der besten Bücher dazu, auch schon Spiegel-Bestseller, aber extrem fundiert. Ich finde ja immer, Information schafft Sicherheit. Das heißt, wenn ich selbst, also man kann sich dann inhaltlich sehr gut mit diesem Thema auseinandersetzen und es faktenbasiert und kriege vielleicht einen realen Einblick, also ein bisschen in die Szenarien. Okay, jetzt wieder den harten Schwenk. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Ich glaube darauf, dass ich Räume schaffen kann, allein und auch mit meinen Kollegen, wo Menschen wachsen können. Und wo es wirklich ist, möglich ist, zu sich zu kommen und sich zu zeigen, wo Wachstumsräume entstehen. Sowohl in meiner Praxis, da bin ich alleine, als auch bei uns am Institut mit meinen Kollegen. Das macht mich glücklich und darauf bin ich auch stolz. Und das ist der Kern eigentlich meiner beruflichen Arbeit.
Genau. Schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Beruflich ist das gemeint.
Nö, kannst du nehmen, wie du willst.
Ach, mir fällt jetzt tatsächlich, ich zögere fast das zu sagen, gar nichts ein, wo ich denke, das habe ich gar nicht, sondern eher meine Dauerbaustelle ist, ich arbeite sehr viel und sehr gerne und habe wahnsinnig viele Ideen für Projekte und mache, ne, so, also dieses sehr nach außen gehende mit viel Energie und zugleich bin ich ein Weichei. Ganz viel Zeit alleine im Wald und am Frühstückstisch mit meinem Mann und meinen Katzen. So diese Balance zwischen ganz viel Lust haben, ganz viel zu tun, aber auch ganz viel Ruhe brauchen und einen großen Einsiedlerteil zu haben. Diese Balance ist eine Dauerbaustelle. Also da wirklich, das ist eine Herausforderung, die ich mal besser und mal schlechter bewältige. Und das, genau, da ging es schon immer drum und wird es auch weiterhin drum gehen.
Hatte ich letztens einen schönen Begriff von Ingrid Bersbach gelesen, Work-Life-Alignment. Wie kriege ich diese Balance hin? Also nicht als Balance, sondern als Alignment. Das fand ich schön.
Nee, ist gar nicht so. Es ist
Ne?
nicht unbedingt Work-Life, sondern mehr Energie. Ne? Also es ist, meiner Work ist sehr viel Life. Und ich habe auch gar nichts dagegen, auch in meiner Freizeit manchmal was zu tun. Es ist mehr eine Energie und wirklich, dass die unterschiedlichen Teile Raum haben. Und die haben sehr unterschiedliche Energien. Also von daher, es ist
Okay.
nicht mein Wort.
Okay, alles gut. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ich glaube, das hätte ich in verschiedenen Lebensaltern unterschiedlich beurteilt und manche, die habe ich inzwischen so verstoffwechselt, dass ich die Bücher, ne? Also ein Buch, was mich sehr beeinflusst hat, ist natürlich das innere Team von Frido, ne? Also das habe ich, ist Teil meines Wesens geworden. Was ich sehr mag, ist von Irvin Yalom, der Panama-Hut, was einen guten Therapeuten ausmacht. Da stehen wunderbare Dinge drin, die sich lohnen, auch immer mal wieder zu lesen. Nämlich, dass Therapie eben vor allem Beziehung ist. Nicht Methode, nicht Tool. Und da ist viel Weisheit drin. Ich mag sehr das Buch Die Kuh, die weinte. Ich habe vorher schon viel versucht, über Buddhismus zu lesen und bin immer gescheitert. Das war nicht meine Sprache, nicht meine Denke. Das war wie Zwieback. Und ich finde, da ist ein Geist drin, den ich sehr mag. Und das ist ein Buch, in dem ich viel lese. Und in jüngster Zeit, das sind vier, ich hoffe, ich darf, von Edith Eger das Geschenk. Das vermochte ich auch sehr. Also Edith Eger ist eine Holocaust-Überlebende, die als junges Mädchen in Auschwitz war und jetzt amerikanische Psychotherapeutin ist. Und diese Haltung, über die wir heute auch gesprochen haben, nämlich sich wirklich allem zuzuwenden und zuzuwenden, beschreibt am eigenen Beispiel und im Umgang mit schlimmsten Traumaerfahrungen. Ja, also Holocaust-Überleben, Auschwitz-Überleben, schlimmeres Trauma kann man sich ja kaum noch vorstellen. Und die beschreibt diese Haltung im Umgang damit und auch im Umgang mit Traumatisierungen, die bis heute fortwirken. So, ne? Also die hat immer noch Flashbacks. Und das fand ich sehr eindrücklich, dass an diesen Extrembeispielen beschrieben zu sehen und auch man spürt, wie sehr sie das lebt. Das ist auch eine sehr lebendige Sprache. Also das ist eine Neuentdeckung der letzten Jahre.
Dankeschön. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Ich glaube, der Glaube, perfekt sein zu müssen. Also ich hatte eine starke innere Perfektionistin und das war anstrengend. Man kommt dann auch sehr in Erschöpfung. Und es geht der Spaß an der Sache verloren. Ne? Und das war ein wichtiger Glaubenssatz, mich mit dem auseinanderzusetzen.
Welche Glaubenssätze haben dich zum Erfolg geführt?
Ja, das ist dann schon, ne? Der Glaubenssatz, dass wir uns nicht zwingen müssen, um richtig gut zu sein. Das war auch ich glaube, das Wichtigste, was ich von meinen ersten den Lehrern in meiner ersten Beratungsausbildung gelernt habe, dass es um Freundlichkeit geht. Um Freundlichkeit Klienten gegenüber, aber eben auch uns selber gegenüber. Und dass es nicht um Perfektion geht und um Fehler vermeiden, zumal oft gar nicht klar ist, was überhaupt Fehler sind, sondern dass es wirklich darum geht, einen freundlichen Raum zu geben. Ne? Und das ist das Wichtigste. Und dass wir uns auch nicht knechten müssen, um richtig gut zu sein, sondern im Gegenteil, dass wir dann, wenn wir es schaffen, in gutem Kontakt mit uns zu sein, dass das auch der Weg ist, um wirklich wirksam zu werden, um richtig gut zu werden in dem, was wir sind, auch um unsere PS auf die Straße bringen zu lassen, dass wir uns nicht prügeln müssen, um gut zu sein, um bei uns zu sein. Das ist der wichtige neue Glaubenssatz.
Sehr schön. Welches ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Mein Lieblingsfoto aus meiner Kindheit ist ein Schwarz-Weiß-Foto. An diesem Detail merkt man, dass man nicht mehr zu den Jüngsten gehört. Und der Hintergrund ist ganz schwarz. Ich weiß gar nicht, wie die das fotografiert haben. Im Vordergrund bin ich verkleidet als Prinzessin. Und daneben sitzt mein Bruder verkleidet als, was ist er da eigentlich? Ich glaube, ein Zauberer. Und das ist ein wunderschönes Bild.
Schön. Jetzt eine sehr weite und offene Frage. Welches ist der Ausgangsort deiner Lebensreise?
Kannst du sagen, wie du die Frage meinst?
Nee. Ich lasse die bewusst so offen und gucke, was passiert.
Verstehe. Ich ahne, ich bin nicht die Erste, die gefragt hat. Ich glaube, der Ausgangsort meiner Lebensreise ist, dass es nicht so leicht war, mich zu verstehen und andere zu verstehen. Also, dass ich nicht in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo es sonderlich viel Kontakt gab. Und dass es nicht leicht zu verstehen war, warum eigentlich nicht und was passiert. Und dass sowohl mich verstehen zu lernen, in Kontakt zu mir zu kommen, als auch in Kontakt zu anderen zu kommen, was war, was ich finden musste und mühsam erringen musste. Das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt meiner Lebensreise. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, sowohl in diesem Ich will verstehen, als auch in dem, dass ich mir, glaube ich, auch sehr bewusst ist, wie wichtig es ist, zu merken, wo man etwas noch nicht versteht. Also wenn man zu früh versteht, ist nicht gut. Und ich glaube auch darin, dass ich gut darin bin, daran zu glauben und vielleicht auch die Hoffnung zu vermitteln, dass schwierige Situationen nicht das letzte Wort sein müssen. So, das ist der Ausgangspunkt meiner Lebensreise.
Ja. Ja, bin immer wieder begeistert, wie hilfreich die Frage ist, wenn die so weit ist. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Auf meiner Lieblingsinsel, genau, auf die ich schon seit, ich sag nicht wie vielen Jahren, ganz vielen Jahren immer fahre, immer auf die gleiche Insel, keine Autos, es verändert sich wenig und wo sich ganz viel Leben abgelagert hat. Und das ist schon, wenn ich auf dem Schiff dahin bin, komme ich runter.
Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, magst du das sagen?
Nordsee. Okay.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Tja. Er ist sehr klug und also mein Mann, das ist jetzt wahrscheinlich kein großes Geheimnis. Und ich finde es total spannend, dass ich den immer noch, der ist für mich immer noch nicht berechenbar im guten Sinne, wie er Dinge sieht. Also der sieht Dinge oft ganz anders. Er ist sehr ehrlich. Und sehr loyal und, wie soll ich das sagen, sehr redlich. So, also genau. Der biegt sich wenig zurecht, der will ein guter Mensch sein und ja, genau.
Sehr schön. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Das finde ich eine schwere Frage. Ich glaube, die eine habe ich schon gesagt, dass es darum geht, also das im Grunde, was ich immer wieder auf ganz viele Fragen sage, Raum zu geben und freundlich zu sein und darauf zu vertrauen, wenn ich mich mir zuwende, dann passiert was Gutes. Ne? Also, dass es das Härte nicht weiterführt. Das ist, glaube ich, vielleicht die wichtigste Erkenntnis. Und daraus folgt ja Verschiedenes. Daraus folgt was im Umgang mit mir selber. Daraus folgt auch was im Umgang mit anderen. Ne? Das geht natürlich auch anderen gegenüber. Daraus folgt ein bestimmter Blick auf Konflikte, vielleicht auch auf gesellschaftliche Konflikte. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Die wichtigsten Erkenntnisse, darum ging es. Ich glaube, eine andere Erkenntnis ist, wie komme ich das? Dass kein System reicht. Dass jedes System, egal wie gut es ist, an Grenzen stößt. Und dass man gut daran tut, darum immer wieder aufzubrechen. Ja? Also, und immer wieder zu merken, was man nicht versteht. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich das mal auf Psychotherapie, ich bin ja Tiefenpsychologin, also meine eine Wurzel ist tief bei Frieda und in der Kommunikationspsychologie, in der humanistischen Psychologie. Meine andere Wurzel ist die Tiefenpsychologie, die ich sehr schätze. Und wenn man mal therapeutisch guckt, als ich meine Therapieausbildung gemacht habe, da haben wir buchstäblich nichts über Trauma gelernt. Heute unvorstellbar, ja? Und wo irgendwann richtig die Erkenntnis kam, was Trauma eigentlich verändert. Und es wichtig war, das einzubauen. Jetzt haben wir gerade eine neue Welle und diese neue Welle heißt Neurodiversität. Ja? Also was eigentlich Autismus-Spektrum bedeutet, das ist, ne, so. Und was man dafür braucht, ist zu merken, wo man etwas nicht versteht, wo man merken muss, wo die Art, wie man bisher gedacht hat, eine Grenze stößt. Beim inneren Team war das für mich, wir müssen die Dynamik der Kinder, der Verletzten verstehen, sonst verstehen wir die Dynamik nicht. Also sowas, dass es gut ist, sich nicht mit einem System zur Verfügung zufrieden zu gehen, sondern dass es darum geht, immer wieder auch aufzubrechen. Das.
Ja.
Und vielleicht die dritte Erkenntnis, dass es nicht gut ist, Alleinkämpferin zu sein. Dass man Kolleginnen und Kollegen braucht und Austausch und zwar in einem Raum, der eben auch davon geprägt ist, dass alles sein darf. Also dass auch weder in einer Intervision mit Kolleginnen, aber auch in Fortbildung es wichtig ist, dass man sich zeigen darf in all seiner Unperfektion. So, weil sonst kann man nicht wirklich wachsen und es kommt auch der Arbeit zugute.
Schön. Eine leichtere Frage jetzt. Welche Menschen inspirieren dich?
Ich glaube generell Menschen, die was auf die Beine stellen. Und Menschen, die unprätentiös sind, also die sich nicht auf den Sockel stellen, die man nicht bewundern muss und die Interesse an Austausch haben.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Abgesehen davon, dass ich es eine furchterregende Frage finde, mit einem mir fremden Menschen, den ich auch noch toll finde, einen Abend verbringen zu sollen, ohne Anwerbzeit. Wenn ich das mal weglasse, dann finde ich Nelson Mandela total spannend. Also wie der es hingekriegt hat, bei dem, was der erlebt hat, sich so einen Versöhnungswillen zu bewahren, das würde mich als Therapeutin und als Mensch interessieren. Und ich habe auch den Eindruck, das ist was wir gesellschaftlich wahnsinnig gut brauchen können. Und diese Quelle zu finden, das fände ich sehr spannend.
Schön. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Ich weiß gar nicht, ob ich ihr was raten würde, weil die war eh schon so angestrengt. Die soll nicht auch noch einen Rat verkraften müssen. Eine ältere Dame. Aber ich würde ihr vielleicht sowas sagen von, es wird schon gut. Auch Schritt für Schritt, es wird schon gut.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Das Schöne ist, ich habe das Gefühl, da bin ich eigentlich schon. Also ich war vor einigen Jahren schwer erkrankt und hatte das Gefühl, ich möchte sehr gerne, wirklich sehr gerne noch weiterleben, aber es wäre auch okay. Und ich glaube, so dieses Gefühl, bei mir selber zu sein und aber auch gut verbunden zu sein, so Wachstumsräume zu haben und Spuren hinterlassen zu haben. Also jetzt keine Bärentatzen, aber das Gefühl zu haben, Spuren hinterlassen zu haben. So.
Schön. Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Eigentlich das, was ich jetzt mantramäßig schon mehrmals wiederholt habe. Ein freundlicher Blick ist das, was Wachstum ermöglicht und was uns auch ermöglicht, die zu sein, die wir sind und eben auch zu gestalten und was auf die Beine zu bringen, was auch immer unsere Ziele sein mögen.
Das ist doch ein sehr schöner, freundlicher Abschluss. Liebe Dagmar, vielen, vielen Dank für dieses besinnliche, tiefe, berührende und auch bereichernde Gespräch.
Auch dir Dank.
Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst. Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.